Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Heute steht vor allem diese Stadt bei uns im Mittelpunkt.
Guter Perl am Thüringer Wald, du lässt niemanden kalt. Hier mach ich immer wieder gern heil.
So umarmt einen die Stadt Gotha, wenn man versucht, den Oberbürgermeister anzurufen. Und das haben heute viele versucht, denn der spektakulärste Kunstraub der DDR nimmt nach 40 Jahren möglicherweise doch noch ein gutes Ende. Die 5 Gemälde alter Meister, die 1979 aus dem Schlossmuseum geraubt wurden, sind wieder aufgetaucht. Wir verfolgen die Spuren gleich in verschiedene Richtungen. Die Schwedische Akademie hatte Peter Handke vor der heutigen Pressekonferenz der Literaturnobelpreisträger gebeten, Englisch zu sprechen. Und dann kam das.
I hate opinions. I like literature, not opinions.
Ich hasse Meinungen, ich mag Literatur. Die Stimmung am Vorabend der Nobelvorträge war eisig. Es war der aufsehenerregendste Kunstraub in der DDR, der Einbruch ins Museum von Schloss Friedenstein im thüringischen Gotha vor genau 40 Jahren. Am 14. Dezember 1979 haben die Einbrecher dort 5 wertvolle Gemälde erbeutet, Bilder der Altmeister Jan Breugel und Hans Holbein, den Älteren, Van Dyck, Franz Hals und Jan Lievens. Jahrzehnte gab es von den Bildern keine Spur, doch nun wurde seit einigen Monaten undercover verhandelt und seit heute ist es öffentlich. Die Gemälde sind zur Prüfung bei den staatlichen Museen in Berlin. Deutschlandfunk-Redakteur Stefan Koldehoff hat den Fall dieses spektakulären Kunstraubs gemeinsam mit der Wochenzeitung Die Zeit recherchiert. Guten Abend, Herr Koldehoff.
Guten Abend.
Seit wann sind Sie denn dran an dem Fall?
Naja, die haben relativ gut dicht gehalten, die Beteiligten. Wir wissen seit einigen Wochen davon und selbst da war es schwierig, an bestimmte Detailinformationen zu bekommen, weil tatsächlich gestern und heute noch Durchsuchungen und Befragungen stattgefunden haben und man natürlich polizeiliche Maßnahmen nicht irgendwie behindern oder gar verhindern wollte.
Wie sind die Gemälde wieder aufgetaucht?
Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Im Sommer vergangenen Jahres, im Juni, Juli 2018, meldet sich per Telefon ein Rechtsanwalt aus Westdeutschland beim Oberbürgermeister der Stadt Gotha und macht zunächst mal, so ist uns erzählt worden, nur Andeutungen. Es gäbe da Möglichkeiten, was diese 5 berühmten gestohlenen Bilder angeht. Und dann gibt es regelmäßig Gespräche zwischen dem Bürgermeister und diesem Rechtsanwalt und irgendwann kommt dann die Aussage, ja, es ist möglich, dass diese Bilder zurückkehren nach Gotha. Man überlegt dann, wie sowas aussehen könnte. Es ist irgendwann die Rede von einem Finderlohn, von einem sehr hohen Finderlohn, wie uns gesagt wurde. Jenseits der 4 Millionen soll der gelegen haben, dieser Finderlohn. Und an der Stelle nimmt der Oberbürgermeister, sehr schlau, wie ich finde, dann eine Stiftung, die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung, mit ins Spiel. Die Stiftung Schloss Friedenstein hatte mit dieser anderen Stiftung schon verschiedene gute Erfahrungen gemacht. Und die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung ist immer bereit, Kulturgüter zu retten für öffentliche deutsche Stellen. Naja, und dann ist es irgendwie gelungen, nachdem auch die Berliner Rechtsanwältin Friederike von Brühl mit ins Spiel kam, die mutmaßlichen Besitzer dieser Bilder davon zu überzeugen, dass die Werke unbedingt nach Berlin ins Rathgen-Forschungsinstitut der Berliner Museen gebracht werden müssten. Nur dort könne man richtig gut erkennen, ob es denn tatsächlich die Originale sind. Mhm. Und da sind sie dann tatsächlich auch übergeben worden.
Und ist inzwischen die Echtheit bestätigt und in welchem Zustand sind die Bilder?
Also die Echtheit ist noch nicht für alle Bilder bestätigt. Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, aber solche Untersuchungen sind sehr langwierig und das wird wohl auch noch einige Wochen dauern. Und jemand, der die Bilder gesehen hat, hat uns gesagt, dass sie in einem insgesamt sehr guten Zustand seien, wenngleich auch ein bisschen ramponiert und sie seien restauriert worden und das offenbar nicht sehr kenntnisreich.
Wer sind denn die Leute, die die Bilder zuletzt hatten und seit wann hatten sie sie? Von wem hatten sie sie?
Das sind alles Fragen, die noch zu klären sind. Und dazu sollten die Befragungen und Durchsuchungen der letzten beiden Tage gelten. Also man kann sagen, die Bilder sind wieder da, aber der Fall ist damit noch lange nicht aufgeklärt. Es ist eine westdeutsche Familie, die sagt, dass der Vater diese Bilder schon besessen habe und weitervererbt habe. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie noch zu DDR-Zeiten in den Westen gekommen sind. Und das wirft jetzt natürlich eine Menge Fragen auf. Wie war das überhaupt möglich? Also Die erste große Frage war ja schon, wie war es überhaupt im Überwachungsstaat DDR möglich, dass so ein Verbrechen geschehen konnte und dann eben die Bilder 40 Jahre lang nicht aufgetaucht sind, weil, wie wir heute wissen, sie sich im Westen befanden. War da die Stasi mit involviert? Waren andere staatliche Stellen beteiligt? Die sogenannte KOKO, die kommerzielle Koordination von Schalko-Lodkowski, die auch mit Kunst viele Geschäfte gemacht hat. Das sind jetzt Fragen, die alle noch geklärt werden müssen. Erstmal ist man froh, dass offenbar die Bilder wieder da sind.
Diese Erbengemeinschaft fordert wohl an die 5 Millionen Euro. Sie haben das gesagt, auch diese Summe genannt. Ist das denn ein realistischer Wert, wenn die Bilder echt sind?
Also wenn sie echt sind, ist zunächst mal nur die eine Frage beantwortet, nämlich es sind die 5 Bilder. Die zweite Frage, die man dann stellen muss, ist, stimmen eigentlich die Zuschreibungen von vor 40 Jahren noch? Da hat sich viel getan. Also ist der Franz Hals wirklich ein Franz Hals oder möglicherweise eine Studioarbeit oder eine Schülerarbeit? Und das gilt für die anderen Bilder auch. Und davon hängt natürlich ganz maßgeblich der Preis ab. Wenn Sie aber zum Beispiel sehen, dass sich der Bruegel seit dem 17. Jahrhundert ununterbrochen eigentlich in Gotha befunden hat, dann ist es leider nötig, so einen tragischen Vergleich zu den Schätzen aus dem grünen Gewölbe, über die wir für 2 Wochen gesprochen haben, zu ziehen. Dann geht es nicht nur um den materiellen, dann geht es irgendwann auch um den kulturellen Wert, den solche Bilder für eine Stadt haben.
Es wird aber wohl auch in der Sache jetzt wegen möglicher Erpressung oder Hehlerei ermittelt. Auch sowas scheint möglich zu sein.
Also was verjährt ist, ist der eigentliche Einbruch. Das heißt, diejenigen, die es gewesen sind, es gibt da, naja, nicht einen Verdacht, aber es gab vorher schon 3-mal den Versuch, und zwar relativ kurz vorher, ins Museum einzusteigen und Bilder zu stehlen. Und beim 3. Mal ist diese Gruppe 6 Männer auch aufgefallen und verurteilt worden. Und nun stellt sich natürlich die Frage, könnten dies möglicherweise auch beim erfolgreichen 4. Mal gewesen sein? Da gibt es aber auch noch keine Beweise und solange gilt die Unschuldsvermutung. Also die Geschichte ist erledigt. Die könnten nicht mehr belangt werden, selbst wenn sie es wären. Alles im Konjunktiv. Die Frage aber, wem gehören die Bilder jetzt und wer hat das Recht, damit eventuell auch Deals zu machen, das ist nochmal eine ganz andere. Denn man kann zwar Güter ersitzen, also das heißt, wenn sich eine bestimmte Anzahl von Jahren, in der Regel sind es 30 Jahre, da gibt es Ausnahmen, niemand gemeldet und gesagt hat, Sie haben da was, was mir gehört und ich jetzt gerne zurück, dann kann man das ersitzen. Dieses sogenannte Ersitzen, wie Juristen das nennen, funktioniert aber nur, wenn man nicht zum Zeitpunkt des Erwerbs oder der Schenkung oder des Kaufs wusste, es handelt sich um gestohlene Güter. Und die 5 Bilder aus Gotha, die waren nun selbst zu DDR-Zeiten. Da hat eine landesweite Fahndung stattgefunden. Da sind tausende Menschen verhört worden. Die Bilder waren in den Zeitungen. Die sind bei Interpol eingestellt worden. Also da kann meiner Einschätzung nach eigentlich niemand sagen, wir haben das gutgläubig erworben und wir wussten nicht, dass es gestohlene Bilder sind.
Stefan Koldehoff über den spektakulären Kunstraub von Gotha. Wer hätte gedacht, dass diese 5 Gemälde bedeutender Altmeister nach 40 Jahren wieder auftauchen? So jetzt geschehen. Herr Koldehoff, danke für die Recherche und danke für Ihren Bericht.
Sehr gern.
Vermutlich hat auch Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch nicht damit gerechnet, diese Gemälde jemals wiederzusehen, beziehungsweise überhaupt erstmals zu sehen. Guten Abend, Herr Kreuch.
Schönen guten Abend aus Gotha.
Sie waren selbst 13 Jahre alt, als der Kunstraub 1979 geschah. Haben Sie damals was mitbekommen davon?
Ich habe damals im Jahr 1979 ganz wenig mitbekommen. Natürlich wurde gemunkelt in ganz Gotha über diesen rigorosen Kunstdiebstahl, aber es kam nichts raus und es ist ja auch so geblieben. Die nächsten Jahrzehnte kam nichts raus, außer das, was immer wieder behauptet worden ist.
Und als Sie dann Oberbürgermeister von Gotha geworden sind, war dieser unaufgeklärte Kunstraub da immer noch ein Thema, mit dem die Stadt befasst war? Haben Sie überhaupt noch damit gerechnet, dass die Bilder wieder auftauchen?
Ich bin im Jahr 2006 Oberbürgermeister von Gotha geworden und mir war natürlich das immer in Erinnerung, weil es immer mal wieder auch Thema war eines Gespräches. Und so kam es im Jahre 2009 zu einer großen Medienkampagne, wo wir nochmal aufmerksam gemacht haben, dass anlässlich des 30-Jährigen eine Verjährung eintreten würde und Gotha nie wieder die Bilder zurückbekommt. Aus diesem Grunde haben wir damals die Medien gebeten, uns zu helfen, doch an die vermeintlichen Leute heranzutreten. Aber leider gab es daraufhin keine Resonanz. Es ist über 30 Jahre her und deutsches Recht regelt, dass nach 30 Jahren eine Verjährungsfrist eintritt und man zwar Eigentümer sein kann, aber keinen Besitz haben muss. Und aus diesem Grunde ist das eine Schwierigkeit, auch in dem ganzen Fall der Rückgabe der Gotha-Gemälde.
Und deshalb geht es auch um eine mögliche Vergleichszahlung.
Deswegen geht es eigentlich als erstes um eine gütliche Einigung. Das war von Anfang an Ziel der Bestrebung Jaas Gotha, sich gütlich zu einigen über diesen Fall und darüber zu reden und die Freude daran zu haben, wenn die Gemälde nach so vielen Jahrzehnten wieder zurückkehren.
Erzählen Sie uns von dem ersten Anruf, in dem Sie erfahren haben, dass es die Bilder wohl gibt.
Ich kann Ihnen erzählen von diesem ersten Anruf. Ich hatte einen Anruf. Und da wurde ich darum gebeten, ob ein Termin hier in Gotha stattfinden kann. Es war nicht bekannt, um was es in dem Termin ging. Da ich den Anrufer aber kannte, in anderen Zusammenhängen und positiv kannte, habe ich diesen Termin gern gewährt.
Das war dieser Rechtsanwalt?
Und am Ende dieses Gespräches, jawohl, hat mir der Rechtsanwalt gesagt, dass er Mandanten vertritt, die Bilder haben, die mich interessieren würden. Und legte mir Fotografien auf den Tisch, aus denen ich natürlich sofort erkannte, dass es sich um die Gotha-Gemälde handeln könnte.
Und was ist jetzt das Interesse der Mandanten? Nur an Geld zu kommen?
Nein, das Interesse der Mandanten ist eigentlich, eine Vergleichszahlung zu erhalten. Die Mandanten geben an, dass sie im Jahre 1979 oder 80 einen Betrag X gezahlt haben an die DDR für die Übernahme dieser Gemälde. Und diesen Betrag wollen sie gerne wieder haben.
Was sagt das denn aus darüber, wie die Gemälde von Ost nach West gekommen sind?
Es sagt eigentlich sehr wenig aus und ich bin auch eigentlich ein bisschen traurig über die gesamte Ermittlungslage, dass seit dem Jahre 1984 nicht weiter ermittelt worden ist, wo diese Gemälde denn abgeblieben sind. Also die Akten sagen eigentlich, dass nach dem Jahr 84 die DDR ihre Untersuchung eingestellt hat und es auch im geeinten Deutschland leider keine Untersuchungen gab, wo dann andere Möglichkeiten bestanden, nach diesen Bildern zu fahnden.
Wie war das für Sie, in den letzten Monaten solche Geheimverhandlungen zu führen?
Das Wort Geheimverhandlung hört sich jetzt sehr dramatisch an. Es war nicht einfach, wenn man mit niemandem sprechen kann, mit niemandem sich beraten kann. Am Ende sind dann auch viele Menschen enttäuscht von einem, weil sie denken, man hätte sie doch informieren müssen über diesen Fortgang. Aber wenn ich heute sehe, wie nach der Pressemitteilung der Zeitschrift Spiegel, wie viele Interesse haben an diesem Fall, weiß ich, dass ich gut gehandelt habe, vertraulich das so zu behandeln.
Und wie weit sind Sie in den Gesprächen mit der Ernst von Siemens Kunststiftung, die unter Umständen bereit wäre, Geld für so einen Vergleich zur Verfügung zu stellen?
Ohne die Ernst von Siemens Stiftung an meiner Seite hätte ich keinen Schritt weiter getan. Ich habe in Dr. Martin Hörne seinen Partner gefunden, der sofort elektrisiert war über die Brisanz dieser Dinge, der sofort gesagt hat, das müssen wir gut untersuchen, der gesagt hat, so und so können wir das machen. Und ich habe mich da gut beraten gefühlt, ob in juristischer Hinsicht oder auch in finanzieller Hinsicht, weil mir klar war, dass eine Stadt wie Gotha mit diesen vielen Verpflichtungen für ihre Bürger nie eine Summe zahlen kann, egal in welcher Höhe, für den Kauf ihres Eigentums, sondern dass das nur über Partner geht, wie das in den letzten Jahren auch schon bei kleineren Sachen immer wieder geschehen ist.
Und wären diese Partner jetzt bereit, wenn es tatsächlich um Summen geht, wie diese genannten 5 Millionen Euro, auch so viel zu zahlen, wenn die Bilder echt sind?
Wenn die Bilder echt sind, gibt es ja einen Wert auch der Bilder. Und man zahlt einen Finderlohn in Regel von 10%. Und wenn die Bilder wie in einer letzten Medienveröffentlichung 50 Millionen wert sind, ist der Finderlohn 10%. Wenn die Bilder aber einen anderen Wert haben, ist der eben auch niedriger. Und es war wichtig, dass man erstmal diese Verhandlungen zu Ende bringt. Und in den Verhandlungen war eben auch klar geregelt, was da drin steht, und ich möchte hier keine Summe bestätigen, was da drin steht, aber es war klar geregelt, wenn die Bilder nicht echt sind, gehen sie eben wieder zurück.
Was bedeuten diese Gemälde für die Stadt Gotha jetzt jenseits der Symbolik dieses spektakulären Falls hinaus, wenn man es überhaupt trennen kann?
Diese Bilder haben für Gotha eine enorme Symbolik, das ist schon. Gotha ist eine Stadt und eine Stiftung, die unwahrscheinlich reich ist an Kunstschätzen. Aber es ist auch die Kunstsammlung in Deutschland, die am meisten gelitten hat unter Verlusten. Gotha verliert seit dem Ende des Ersten Weltkrieges ständig an Kunstwerken, weil sie entnommen worden sind, weil sie umverlagert worden sind oder verkauft worden sind. Und dieser größte Kunstraub der DDR hat das nochmal auf den Punkt gebracht, welche immense Verluste Gotha zugefügt worden sind. Ich sage immer, das ist wie ein Trauma der Kunstszene von Gotha. Und wenn das aufgelöst ist, ist das auch ein Befreiungsschlag für die gesamte Kunst hier in Gotha.
Knut Kreuch, Oberbürgermeister von Gotha, über den spektakulären Kunstraub. 40 Jahre danach sind die Bilder wieder aufgetaucht. Noch wird geprüft, ob sie wirklich echt sind. Das wünschen wir Ihnen, Herr Kreuch. Danke fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Danke Ihnen auch. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Kein Tag ohne Debatte um den diesjährigen Literaturnobelpreis. Und das geht die nächsten Tage munter so weiter, denn erst jetzt werden in Stockholm die roten Teppiche ausgerollt für die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk und den Österreicher Peter Handke. Die Kontroverse um ihn beschäftigt das Feuilleton seit Wochen. Heute ist er bei der traditionellen Pressekonferenz vor der Nobelpreisvergabe erstmals öffentlich aufgetreten. Die Luft, die knisterte.
Die Atmosphäre war seltsam von Anfang an. Ein angespannter Peter Handke, Vertreter der schwedischen Akademie, dazu viele Journalisten im Saal mit den erwartbar kritischen Fragen. Aber erst einmal siegte die schwedische Höflichkeit. Alle gratulierten Handke zum 77. Geburtstag. Soweit, so nett. Doch das änderte sich. Auch in Schweden wird aufgeregt über Handke gestritten, über seine Positionen zum Jugoslawien-Konflikt. Erst kurz vor der Pressekonferenz meldeten die Medien, dass Peter Englund, ein langjähriges Mitglied der schwedischen Akademie, wegen des umstrittenen Preisträgers die Feierlichkeiten der Nobelwoche boykottieren will. Alles andere sei aus seiner Sicht Heuchelei. Fragen nach seinen Positionen wies Handke ab. Die Pressekonferenz sei nicht der Ort, darüber zu reden. Um es indirekt dann aber doch zu tun, auf Englisch, darum hatte ihn die Akademie gebeten.
I never had an opinion. I hate opinions. I like literature, not opinion.
Ich habe nie eine Meinung gehabt. Ich hasse Meinungen. Ich mag Literatur, nicht Meinung. Und dann ging es um die, die ihn vielleicht nicht gleich hassen, die ihm aber doch sehr kritisch gegenüberstehen. Wie er darauf auch hier in Stockholm reagieren wolle, wurde er gefragt und konterte zunächst mit der Gegenfrage, wie soll ich das denn tun? Keine Antwort, natürlich nicht. Also erinnerte sich Handke an einen Besuch in der norwegischen Hauptstadt Oslo vor ein paar Jahren. Da wurde viel geschrien, Faschist, Faschist. Ich habe angehalten, wollte reden mit den Damen und Herren, aber sie wollten nicht mit mir sprechen. Er habe gehört, dass Handke eine Art Versöhnungsgeste im Kopf habe, fragte ein Reporter. Und nach anfänglichem Zögern räumte Handke ein. Ich wollte zwei verschiedene Mütter treffen, keine Organisationen. Zwei einsame Mütter, die ihre Kinder im Krieg verloren haben. Eine auf der serbischen, eine auf der muslimischen Seite. Aber das sei nicht möglich, hat man mir gesagt. Ich bin da aber weiter offen. Die Atmosphäre im Saal war inzwischen einigermaßen eisig geworden. Erst Verteidigung, dann Angriff. Handke betonte, er habe in den vergangenen Wochen viele wunderbare Briefe bekommen, die ihm Leser von Herzen geschrieben hätten. Nur einer sei anonym gewesen. Darin war Toilettenpapier, eine Art Kalligrafie für Kot. Und ich sage allen von Ihnen, die mir Fragen stellen, wie es der Mann eben getan hat, mir ist ein anonymer Brief mit Klopapier lieber als Ihre leeren und schändlichen Fragen. Das war's. Bevor die Stimmung endgültig kippen konnte, kam der Hinweis auf die abgelaufene Zeit der Pressekonferenz. Leider natürlich. Handke verschwand. Er wird aber schon morgen wieder auftreten und die für Nobelpreisträger obligatorische Vorlesung halten. Am Dienstag bekommt er dann mit allen anderen Preisträgern in einer feierlichen Zeremonie seine Auszeichnung. Kritiker haben Proteste angekündigt. Unter anderem Teofika Sabanovic, Sprecherin eines Aktionsbündnisses, das um die 50.000 Unterschriften für ein Manifest gegen Handke gesammelt hat. Wir träumen davon, dass entweder der König ihm den Preis nicht überreicht oder dass er ihn nicht entgegennimmt. Wir können einfach nicht schweigen.
Soweit die Handke-Kritikerin Teofika Sabanovic im Bericht von Carsten Schmiester. Morgen hält Peter Handke dann also seine Nobelvorlesung in Stockholm. Bleibt zu wünschen, dass Olga Tokarczuk, die den Nobelpreis ja rückwirkend für 2018 bekommt, dann für ihre Vorlesung genauso viel Aufmerksamkeit bekommt. Wir hören uns die beiden Lectures natürlich an und diskutieren morgen Abend darüber hier bei Fazit.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jädecke.
Italien und Deutschland wollen sich gemeinsam für einen besseren Schutz von Kulturgütern einsetzen. Das haben der italienische Kulturminister Dario Franceschini und die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters bei einem Treffen in Rom bekräftigt. Europa müsse, so wie bereits Italien und Deutschland, ein eigenes Programm zum Schutz von Kulturgütern vor Naturkatastrophen auflegen, sagte Franceschini in einer Mitteilung seines Ministeriums. Zudem müsse die Arbeit der sogenannten Kulturblauhelme, spezielle Einheiten zum Schutz des Kulturerbes, stärker unterstützt werden. Die Minister unterschrieben außerdem eine Vereinbarung zur Neuauflage eines literarischen Übersetzerpreises, der künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus verliehen werden soll. Peter Weibel bleibt bis 31. März 2023 wissenschaftlich-künstlerischer Vorstand des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien, ZKM. Wie das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst mitteilte, billigte das heute der Stiftungsrat. Weibels Zukunft war lange ungewiss. Zahlreiche Kunstschaffende und Intellektuelle hatten jedoch eine Petition für eine Vertragsverlängerung unterzeichnet. Dazu zählten Walter Smerling, Vorstandsvorsitzender der Stiftung für Kunst und Kultur in Bonn, die Künstler Markus Lüpertz und Heinz Mack sowie der Philosoph Peter Sloterdijk. Weibel gilt als einer der wichtigsten Akteure der Medienkunst. Seit 1999 leitet der heute 75-Jährige das ZKM und gehört zu den Köpfen der Karlsruher Schloss-Lichtspiele, die seit 2015 mehr als 1,5 Millionen Zuschauer anlockten. Eine musikwissenschaftliche Tagung beschäftigt sich seit heute in Leipzig mit dem ältesten Musikverlag der Welt, Breitkopf und Hertel. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr 300-jähriges Jubiläum. Nick Pfefferkorn, der Geschäftsführer des Verlags, erklärte im Deutschlandfunk Kultur, warum Breitkopf und Hertel seit so langer Zeit erfolgreichen Noten der bedeutendsten Komponisten veröffentlicht.
Das geht eigentlich zurück auf Gottfried Christoph Hertel, auf den ersten Hertel, der dann den Namen in diese Firma Breitkopf und Hertel brachte, der sehr rührig war und die ganzen Komponisten wirklich persönlich versucht hat zu kontaktieren. Also es geht zum Beispiel zurück, dass er, nachdem Mozart verstorben war, hat er Constanze Mozart nach Wien geschrieben und bat sie, heute würde man sagen relativ forsch, ihm mal die Manuskripte ihres verstorbenen Mannes nach Leipzig zu schicken. Was sie auch tat im Übrigen, woraufhin dann die erste Gesamtausgabe, die sogenannten Oeuvres Complettes von Mozart, erschienen sind.
Breitkopf und Hertel wurde 1719 in Leipzig gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Wiesbaden.
Jetzt wird's edel. Bei Wandteppichen, also echten Gobelins, könnte man an Ritter und Burgfräulein denken. Dabei wird die Webkunst meterlanger Wandteppiche in Frankreich auch in Zeiten von Emmanuel Macron betrieben. Exzellente Handarbeit einer staatlichen Manufaktur. Seit der Nachkriegszeit lassen die Regierenden allerdings nicht mehr Schlachten und biblische Motive nachweben, sondern Bilder renommierter Gegenwartskünstler. Jetzt sind solche Gobelins zum ersten Mal in Deutschland zu sehen, in der Kunsthalle München. Wunderschön, doch fast too much für Tobias Krone.
Pablo Picasso war ein Genie, aber möglicherweise auch ein handwerklicher Sadist. 1937 vom französischen Staat eingeladen, einen Wandteppich zu entwerfen, kam Picasso mit einer Papiercollage. Zahlreiche Schichten bedrucktes Papier in den unterschiedlichsten Mustern und Farben stellen die drei Frauen aus dem Leben des Künstlers dar. 98 Farbtöne. Eine chaotische Pracht. Aber für die Kunstweberinnen, die Jahrzehnte später dieses Bild als einen 4 Meter breiten Gobelin reproduzieren sollten, war es eine Handarbeit von 6 Jahren. Knoten für Knoten. Roger Diederin, Direktor der Kunsthalle München und Kurator der Ausstellung »Die Fäden der Moderne«, entdeckt im Bild aber mehr als nur Herausforderungen.
Es sind viele Elemente, die an Stoff verweisen, obwohl es eine Papiercollage ist, die er entworfen hat. Ursprünglich wusste er natürlich, das muss in Textil, in Webkunst umgesetzt werden. Also es gibt selbstreferenzielle Elemente. Man sieht Frauen, die einander kämmen. Die Idee des Kämmens hat natürlich sehr viel mit Wolle und Spinnen und Stoff zu tun.
Dass Gobelins etwas mit moderner Kunst zu tun haben, das ist jenseits Frankreichs den wenigsten bekannt. Die staatliche Gobelin-Manufaktur ist eines jener Relikte, die Präsident Macron mit dem Sonnenkönig Ludwig XIV. Verbinden. Bis heute fertigen die Weberinnen, zumeist Frauen, auf meterhohen Webstühlen Teppiche und Gobelins für den Élysée-Palast und andere repräsentative Gebäude des Staates. Der Picasso-Gobelin etwa hängt normalerweise in der französischen Botschaft in Madrid.
So hat Frankreich wirklich sich entschieden, diese Kunst hochzuhalten, das Savoir-faire, um somit natürlich auch Weber auszubilden, eine neue Generation dieses Handwerk lernen zu lassen, damit auch Restaurierungswissen besteht und alte Tapisserien, die in Versailles hängen, restauriert werden können. Das wird tatsächlich in Frankreich vom Steuerzahler bezahlt.
Ein bisschen dekadent, die Geschichte der Gobelin-Manufaktur bis heute, aber auch hochinteressant. Vor den Weltkriegen dienten die Wandteppiche noch der Verherrlichung von Krieg und Nation. Roger Diederin führt in einen Raum mit roten Wänden.
Die Gefahrenzone der Ausstellung sozusagen. Die Tapisserie war immer im direkten Umfeld der Macht platziert. Und sobald Nazi-Deutschland Frankreich besetzt und Paris besetzt, wollte Göring Gobelin-Tapisserien, obwohl es in München eine wichtige Manufaktur gab. Er wollte die Tapisserien aus Paris.
Der Befehlshaber der deutschen Luftwaffe wollte den meterhohen Prunkteppich für seinen Landsitz Karenhall. Auf blauem Hintergrund ist eine Fruchtbarkeitsgöttin unter einer Hakenkreuzstandarte zu sehen, deren Streitwagen drei bullige Ochsen ziehen.
Der Kriegswagen ist in Goldfäden ausgeführt. Dafür wurde 3,5 Kilo Gold zur Verfügung gestellt. Also wirklich irre Arbeiten, die ziemlich hässlich sind sogar.
Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten die Gobelin-Manufakturen neue Aufgaben und luden regelmäßig die ganz großen Künstler der Moderne ein. Neben Picasso auch den Schweizer Le Corbusier, der im Gegensatz zu seiner kühlen Architektur mit relativ farbenfroh expressiven Wandteppichen aufwartet. Seine Vision waren Gobelins für den modernen Arbeiter, praktisch einrollbar für den Umzug an neue Orte. Bloße Kopien von Kunstwerken sieht Roger Diederin in den Wollreproduktionen nicht.
Die haben ein eigenes Aura, die haben eine eigene Ausstrahlung, sie strahlen Wärme aus, sie haben eine Haptik.
Das Finale gibt die Postmoderne. Hier wird mit dem Medium gespielt. Der Gegenwartskünstler Christophe Cuisin lässt ein Foto des Gartens der Gobelin-Manufaktur grob verpixelt zu einem Wandteppich weben und erinnert daran, dass die Urpixel avant la lettre die Webknoten waren. Die Exil-New Yorkerin Louise Bourgeois verarbeitete ihren seelischen Schmerz in einem runden Frauenkörper, gewoben aus dickem beigen Garn. Der Münchner Ausstellung gelingt ein ebenso klarer wie leidenschaftlicher Überblick über ein Kunsthandwerk, das in Jahrhunderten zur eigenen Kunstgattung heranwuchs und die Paläste der Mächtigen bis heute schmückt. Das ist in der Tat schwer zu akzeptieren. Doch im Raster der Webknoten lässt sich Kunst neu erfahren.
Auch bei CO Berlin, der renommierten Fotogalerie im ehemaligen Amerika-Haus, sind heute Abend gleich zwei Ausstellungen eröffnet worden. Über die Retrospektive des chinesischen Fotokünstlers Ren Hang haben wir schon heute Mittag berichtet. Ornamente aus Körpern, das empfehle ich online nachzuhören im Deutschlandfunk Kultur. Denn jetzt geht's um die Schau des amerikanischen Konzeptkünstlers und Fotografen Christopher Williams. Er hat in den 1970er Jahren am California Institute of the Arts studiert, unter anderem bei Künstlern wie John Baldessari. Er hat schon im MoMA ausgestellt und unterrichtet seit über 10 Jahren Fotografie an der Kunstakademie Düsseldorf. Gerd Brendel über Kunst, die mehr Fragen stellt, als dass sie Antworten präsentiert.
Was sehen wir, wenn wir sehen? Was sehen wir, wenn wir ins Museum oder in eine Galerie gehen? Das, was wir noch nie gesehen haben oder das, was wir schon kennen?
Sehen Sie, was wir hier an den Wänden haben?
Fragt Kuratorin Anne-Christine Bertrand und streicht über die angegülpte Wand im ersten Stock der Berliner CO-Galerie, die so aussieht, als wäre sie bei der letzten Renovierung des 50er-Jahre-Gebäudes vergessen worden. Es ist Raufasertapete und schon sind wir mittendrin in der Christopher Williams-Ausstellung.
Bei ihm ist ja Ausstellung Teil seines künstlerischen Schaffens. Ne?
Und so hat Williams auch die Raufaserwand eigens für seine Ausstellung aufbauen lassen.
The whole thing is a period piece. It's very late 60s. Early 70s.
Williams hat die Ausstellungsräume im Stil der späten 60er und frühen 70er Jahre inszeniert. In einer Ecke stehen Designermöbel aus der Zeit von Franz West, aus Moniereisen zusammengeschweißt.
It's material rather than language based and you should feel it.
Und weil die Besucher den Zeitgeist auch fühlen sollen, ertönt alle 10 Minuten ein irritierender Klang. Es ist der 1-Kilohertz-Ton, der früher nach Sendeschluss zu hören war, wenn nur noch das Testbild im Fernsehen zu sehen war. Gerne hätte man den Künstler selbst noch mehr Fragen gestellt, aber der ist schon wieder damit beschäftigt, die Aufhängung seiner Fotos zu beaufsichtigen. Die Fotos. Nur eine Handvoll davon sind in der Ausstellung zu sehen. Gleich am Eingang blickt fast lebensgroß das Fotomodell Mustafa Kinte aus Gambia von der Raufaserwand. Auf Brusthöhe hält er eine Kamera. Wer ist hier Betrachter? Wer wird betrachtet? Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich Kintes weißes Designerhemd als viel zu groß.
Er spielt mit den visuellen Codes verschiedenster Genres.
Wie hier der Modefotografie. Im nächsten Raum hat Williams eine Wand wie ein Trümmerstück in der Mitte platziert. An der hängt jetzt das Hochglanzfoto eines weiblichen Models. Es ist das Playmate Simra, das freudestrahlend ihre bloßen Brüste in die Kamera hält. Die Rekonstruktion eines Playboy-Shoots. Allerdings taucht bei Williams ein unförmiges Netzteil am Bildrand auf. Und quer über das Bild zieht sich ein Schriftzug mit dem Namen eines Blitzlichtherstellers.
Das sind ganz viele sehr komplexe Vorgänge, die ineinander greifen und wo es in der Essenz immer wieder darum geht, das Medium Fotografie als etwas, was produziert wird, etwas, was wahrgenommen wird, etwas, was distribuiert wird und präsentiert wird, darzustellen und zu untersuchen.
Model lautet der Name der Ausstellung. Aber so wie Williams Fotomodelle zeigt, stellt er unsere eigenen Seemodelle in Frage. Im nächsten Raum liegt das Playboy-Heft mit den Originalfotos hinter Glas. In den Vitrinen daneben präsentiert Christopher Williams Bert Brechts Rollenbücher, in denen der Erfinder des epischen Theaters seine Inszenierungen abfotografiert hat.
Die Schauspieler traten ja aus ihrer Rolle heraus und sprachen direkt mit dem Publikum, um komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge deutlich zu machen. Das war ja so das, was epische Theater ausgezeichnet hat. Und in einem übertragenen Sinne macht er genau das in seiner Fotografie, dieses Heraustreten aus den eigentlichen Produktions- oder auch Präsentations- und Verbreitungsmodi.
Vom Playboy zu Brecht. Christopher Williams spannt einen weiten Bogen. Was sehen wir, wenn wir sehen?
Model, was ist Model?
Fragt Anne-Christine Bertrand, die Kuratorin.
Es ist letzten Endes ja immer eine Art vereinfachte Darstellung von Wirklichkeit, was die Fotografie wiederum ja auch ist.
Und dann mischt sich der Künstler selbst noch einmal in das Gespräch ein. Fast schon, als sei nicht nur die Inszenierung der Fotos Teil seiner Kunst, sondern eher der rätselhafte Künstler selbst Teil der eigenen Inszenierung.
A model is also like a car sitting on the street with the keys in the ignition. It's really up to you to get inside and take it where you want to take it.
Ein Model ist wie ein Automodell, in das man einsteigt, der Schlüssel steckt, und es ist an mir, ob ich einsteige und losfahre, wohin ich will. Aber egal, wohin ich den Wagen lenke. Die Models auf den Plakatwänden entlang der Straße haben ihre perfekte Makellosigkeit nach dieser Ausstellung ein für allemal verloren.
Fast ein halbes Jahr dauern sie nun schon an, die Proteste in Hongkong. Hunderttausende waren auf den Straßen der kleinen Sonderverwaltungszone im Südosten Chinas. Menschen, die die Demokratie verteidigen und die Herrschaft der kommunistischen Partei in ihrer Stadt nicht akzeptieren wollen. Offiziell hat die Polizei rund 6000 Demonstranten inhaftiert. Viele, die Angst haben vor dem Arm Pekings, verschwinden wie Lam Wing Kingi, einer von 5 Hongkonger Buchhändlern, die schon 2015 von Spezialkräften der Pekinger Regierung entführt worden sind. Er lebt inzwischen in Taiwan und dort hat ihn unser Kollege André Zanto getroffen.
In einer Seitenstraße von Taipeh, gleich hinter dem Parlamentsgebäude von Taiwan, liegt ein kleines Café mit großen Bücherwänden. Hier scheint sich Lam Wing Kingi wohlzufühlen. Noch schnell eine Zigarette und dann setzt sich der 64-Jährige rein. Bedankt sich für das Interesse an Hongkong und fängt an zu erzählen, was ihm widerfahren ist 2015, als er noch Buchhändler war in Hongkong und seine Freundin auf dem Festland besuchen wollte.
Ich wurde festgehalten am 24. Oktober 2015 im Transitbereich von Shenzhen. Von 2 Leuten. Einen kannte ich. Der hatte mich schon 2012 einmal für 8 Stunden festgehalten, als ich Bücher aus Hongkong aufs Festland gebracht habe. Sie nannten sich selbst Spezialeinheit der Zentralregierung.
Die Einheit der Kommunistischen Partei kidnappt den schmalen Buchhändler in dieser Nacht. Die Männer fesseln seine Hände, verbinden die Augen und fahren mit ihm 14 Stunden per Zug in die Küstenstadt Ningbo.
Ich fragte, was habe ich getan? Aber keine Antwort. Ich konnte selbst nicht richtig denken. Ich hatte solche Angst, weil ich nicht wusste, was passieren würde.
Seine Kidnapper bringen ihn in einen kleinen Raum, erklärt Lam Winky. Fesseln den älteren Mann an einen Stuhl, auch nachts. Er bekommt orangefarbene Gefängniskleidung. Und am nächsten Tag beginnen die Verhöre. 5 Monate lang. Ohne dass seine Freundin, Familie oder sonst jemand weiß, wo er ist.
Ich musste ein Formular unterschreiben, dass ich niemanden aus der Familie kontaktieren möchte und keinen Anwalt beauftrage. Und dann begannen die Monate der Unterdrückung.
Warum der Buchhändler eigentlich inhaftiert wurde, dazu gibt es mehrere Theorien. Offiziell wurde ihm vorgeworfen, verbotene Bücher auf dem Festland verkauft zu haben. Dann gab es noch die Vermutung, es liege an einem Buch über eine angebliche Affäre von Staats- und Parteichef Xi Jinping, das kursiert haben soll im Causeway Bay Bookstore. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die Kommunistische Partei schlichtweg die Kundenliste mit potenziellen Kritikern wollte.
Sie zeigten mir eine Liste mit 500 bis 600 Namen, Buchkäufer aus Hongkong und vom Festland. Sie wollten, dass ich die Namen bestätige und sage, warum sie diese Bücher kaufen.
8 Monate später, im Juni 2016, wird der Buchhändler freigelassen. Mit einem Auftrag. Er soll zurück nach Hongkong und mehr Informationen besorgen. Er überlegt lange und entscheidet sich anders. Er gibt eine Pressekonferenz und erzählt den Medien, was ihm passiert ist. Als erster von insgesamt 5 entführten Beschäftigten des Buchladens. Bis heute in Haft sitzt noch der Verleger Gui Minhai, der aus Thailand verschleppt wurde und schwedischer Staatsbürger ist. Aber der Arm Pekings ist lang. Deshalb ist der Rat des 64-Jährigen an die protestierenden Studenten in Hongkong auch sehr ernüchternd.
Die jungen Leute sollten Hongkong verlassen. Sie sollten sich selbst schützen und nicht das Land. Das ist wie bei den Juden, die Deutschland verlassen mussten, um zu überleben. Wir müssen realistisch bleiben. Die Hongkonger haben keine Armee und keine Waffen. Also muss man erst mal weg. Ohne die Menschen gibt es kein Land. Von außerhalb kann man kämpfen. Aber man muss erst den Feind verstehen, die chinesische Kultur und Geschichte. Und dann gibt es vielleicht eine Chance auf Veränderung.
Früher war er auf der Straße, jetzt hält Lam Winky ein Buch über China in die Höhe, von ihm geschrieben. Aber was lässt sich sonst noch tun, außer Bücher schreiben und lesen? Politischer Druck aus dem Ausland? Solidaritätsbekundungen von Staatschefs aus dem Westen? Er wirkt resigniert.
Jedes Land ist natürlich unterschiedlich, aber ihr seid ziemlich konservativ, aus wirtschaftlichen Gründen. Eure deutsche Regierung sagt nicht wirklich, dass sie Hongkong unterstützt. Der Westen überhaupt sollte überlegen, ob er wirklich die Wirtschaft wichtiger nimmt als die Menschenrechte.
Lam selbst hat seine erwachsenen Kinder in Hongkong zurückgelassen. Es läge an ihnen, ob sie nachkommen und er sie wieder sieht. Er ist nun in Taiwan. Vor ein paar Monaten flüchtet er aus Angst vor dem geplanten Auslieferungsgesetz. Das hätte die Verschleppungen aufs Festland legalisiert, meint er. Andere sind geblieben und 100.000-fach auf die Straße gegangen. Ihr Protest dauert an und stoppte das Auslieferungsgesetz. Ein Erfolg ohne bleibenden Wert für den Buchhändler, der jetzt sehr verbittert klingt, auch wenn er froh scheint über seine neue Heimat.
Taiwan ist anders als Hongkong. Hongkong ist jetzt unter der Kontrolle von China. In Taiwan wurde ich noch nie bedroht. Es ist sehr sicher.
Per Crowdfunding hat Lam Geld gesammelt und will hier im nächsten Jahr seinen neuen Buchladen eröffnen. Lesen und Wissen, das sind jetzt seine stoischen Mittel, um für Hongkong zu kämpfen.
Sicherheit ist wichtiger als Protest, sagt der ehemalige Hongkonger Buchhändler Lam Winky bei der Begegnung mit André Zanto im Exil in Taipei. Zurück nach Deutschland und dem, was die Zeitungsfeuilletons an diesem Samstag beschäftigt, Klaus Pokatzki.
Bei einem Ohrwurm hören wir innerlich Lieder, erfahren wir aus dem Spiegel. Das entsteht durch eine Art Endlosschleife zwischen Hören und Singen, erklärt der Arzt und Musiker Eckhard Altenmüller und gibt uns die goldenen Tipps, wie wir einen lästigen Ohrwurm mit seinen nervenden Musiktönen wieder aus den Ohren und dem Kopf kriegen. Konzentrieren Sie sich auf etwas anderes. Spielen Sie Schach oder kauen Sie Kaugummi. Konzentrieren wir uns also auf etwas anderes, ob mit oder ohne Kaugummi. Die Spitzenfinger sind noch immer das beliebteste Requisit des beflissenen Kulturkritikers, erklärt uns die Neue Zürcher Zeitung. Und wir sortieren weiterhin mit Spitzenfingern aus, was wir hochnäsig für zu leicht befinden, warnt Roman Bucheli. Gestohlene Werke wieder da, verkündet die Süddeutsche Zeitung Schwergewichtiges. Etwa 40 Jahre nach dem mysteriösen Diebstahl von 5 hochkarätigen Gemälden aus dem Schlossmuseum im thüringischen Gotha sind die Werke möglicherweise wieder aufgetaucht. Das teilte die Stiftung Schloss Friedenstein mit. Es geht um Werke von Franz Hals, von Jan Bruegel dem Älteren, von Antonis van Dyck, Jan Lievens und Hans Holbein dem Älteren. Nun wird im Forschungslabor der Staatlichen Museen zu Berlin untersucht, ob es sich dabei wirklich um die einst gestohlenen Bilder handelt. Heute so gut wie vergessen galt der Kunstdiebstahl von 1979 als einer der spektakulärsten der deutschen Nachkriegsgeschichte, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In jedem Fall war es der schwerwiegendste in der Geschichte der DDR, meint Stefan Trinks. Der Verlust derartig hochkarätiger Gemälde durfte im Jahr 1979 von den ostdeutschen Kollegen kaum öffentlich betrauert werden, weil es Verbrechen im Sozialismus bekanntlich nicht gab. Und dann lassen sich Verbrechen eben wegkauen, wie andere Leute ihre Ohrwürmer aus dem Kopf kriegen. Seit 40 Jahren liegt diese Tat wie ein ungeklärtes Trauma über der Stadt, erklärte der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch auf einer Pressekonferenz, der, Hand in Hand mit der Polizei, alles tat, um die Kunstwerke wieder in sein Museum zu bringen. Im Juli 2018 traten über einen Anwalt anonyme Personen an die Stiftung Schloss Friedenstein heran, die behaupteten, Besitzer der 5 Gemälde zu sein und eine dubiose, weder belegbare noch plausible Erwerbsgeschichte lieferten, schreibt Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen über diesen Hollywood-reifen Krimi. Im Spiegel lesen wir, dass an diesem Donnerstag Fahnder des Berliner Landeskriminalamts im ganzen Bundesgebiet die Büros und Wohnungen von 3 Zeugen und 2 Verdächtigen durchsuchen, wie Konstantin von Hammerstein einen Blick zurückwirft. Erst sind die Bilder aufgetaucht, jetzt geht es darum, nach 4 Jahrzehnten den ungelösten Kriminalfall aufzuklären. Wir freuen uns auf die Verfilmung. Ich mag es, Menschen zu betreuen, ihnen die Wünsche von den Augen abzulesen. Das lesen wir in einem Interview der Tageszeitung Taz. Dienen bedeutet für mich, dass ich für jemanden zuständig bin und ihm das Gefühl gebe, zu Hause zu sein, sagt Ricardo Dörner, Butler im Berliner Luxushotel Adlon. Diskretion ist eines der höchsten Güter. Da muss der Pressebeschauer nicht mithalten, hier ist alles öffentlich. Aber der folgende Butler-Satz gilt auch für die Hörerschaft. Wenn der Gast sagt, er hat sich wohlgefühlt, habe ich meine Aufgabe richtig gemacht. Hoffentlich.
Klaus Pukatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger und morgen Abend wieder für Sie da, dann mit den Europäischen Filmpreisen und den Nobelvorlesungen von Peter Handke und Olga Tokarczuk. Kommen Sie gut durch die Nacht.